リオチョコス。The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz Ausgabe 39. Ja, hier im Hintergrund ist es heute ein bisschen laut und weil hier irgendeine Veranstaltung ist, also nicht wundern. Die Kabine hier, in der ich sitze, ist leider nicht so schön schalldicht. Keine Ahnung, was die Konstrukteure sich dabei gedacht haben. Aber ich hoffe mal, ihr könnt darüber hinwegsehen. Deswegen machen wir heute auch nicht so eine lange Sendung. Wir machen einfach nur ein bisschen Rumgequatsche, was so in der letzten Zeit passiert ist. Und ihr könnt natürlich mitdiskutieren. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, falls ihr irgendwas einwerfen möchtet, ruft doch einfach an unter 0711892326 20 oder kommt in den Chat unter irc.freenode.net in den Channel Raute Radio Tux und kommt dort mit den 10 Anwesenden, die zurzeit da sind, mitdiskutieren oder Fragen stellen. Ich gucke ab und zu nebenbei hier in den Channel rein. Fangen wir aber ein bisschen an mit Musik. Und zwar habe ich Bangaroo Target Love rausgekramt und diesmal im Mushroom Remix.
Hi, I'm Miguel de Casa and you're listening to Radio Talks.
Ja, Raltux et Horaz, Ausgabe 39. Euer Magazin rund um Linux, Open Source, gesellschaftspolitische Themen und die Themen, die ihr natürlich wollt. Das ist eine Mitmachsendung, also einfach E-Mails schreiben an info@radiotux.de oder ja, in den Chat jetzt kommen, rc.freenode.net, Raute, Radiotux. Man kann auch Musikvorschläge machen im Übrigen. Apropos Musik, das ist freie Musik und das gerade war Bangaro mit Target Love im Mushroom Remix. Ja, auch zu finden auf jomendo.com. Jetzt kommen wir zu einem Lieblingsthema von mir gerade, Google. Da habe ich ja letztes Mal schon ziemlich viel erzählt zu. Und da sind diese Woche auch ein paar Sachen passiert. Zum einen gerade eben kam rein, dass ein neuer Browser veröffentlicht wurde, der auf Chrome basiert, beziehungsweise auf dem Open Source Projekt, auf dem Chrome basiert, nämlich diesem Chromium. Und da hat sich einfach mal die Firma SRWare, das ist eine deutsche Softwareentwicklungsfirma, gedacht, nehmen wir das doch alles mal her, basteln unseren eigenen Browser, senden nicht irgendwie Zeug an Google, haben trotzdem die Vorteile und sind da so ein bisschen aus dem, wir vertrauen alles Google an und Datenschutz und Sicherheit und sowas muss man sich da weniger Gedanken machen, denn das ist alles raus, also keine eindeutige Client-ID und diese Suggest-Funktion, die ich eigentlich ganz praktisch finde, ist nicht dabei. Und der Google-Cookie und sowas, dass man, wenn man irgendwo hinsurft, dass Google benachrichtigt wird und sowas, das ist alles raus. Und der Browser heißt Iron und ist, wie gesagt, zum Runterladen zurzeit noch oder nur für Windows-Betriebssysteme. Ich denke mal, das wird auch kommen, sobald Chromium dann sauber auf Mac und auf Linux läuft, wird der Browser bestimmt auch dorthin portiert werden. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Das ist doch schön. Das ist das Schöne an Open Source, dass jeder auf die Arbeit aufbauen kann. Und wenn einem irgendwas nicht gefällt, dann macht man es einfach anders. Und so hier geschehen. Die Quelltexte stehen auch. Entschuldigung. Na, was ist jetzt los? Die Quelltexte stehen auch zur Verfügung. Die kann man sich auch runterladen. Und kann dann auch an der Sache weiterarbeiten. Zum anderen, wie ihr sicherlich oder wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, ist ein neues Handy veröffentlicht worden. Das erste Handy auf Googles Android SDK. Da will ja Google will ja nicht nur über Browser, aber der Browser wird übrigens, der ist übrigens auch auf diesem T-Mobile G1 Telefon drauf. Das ist jetzt die Woche veröffentlicht worden in den USA und soll ja ab 22. Oktober zu haben sein in Großbritannien. Startet es im November und in Deutschland wird es dann wohl auch irgendwann auf den Markt kommen. Und ich habe es mir jetzt noch nicht so genau angeguckt. Sieht ein bisschen überladen aus, soll wohl nicht ganz so intuitiv sein, wie das iPhone jetzt zu bedienen. Aber es ist basiert auf Linux, ganz klar, obwohl da auch wieder ein negativer Punkt ist, dass Google da den Daumen drauf hat. Ne? Das, was ich ja bei Apple auch ein bisschen kritisiere, dass der einzige Distributionsweg über den App Store ist. Das ist jetzt bei dem Google Phone nicht ganz so, aber trotzdem ist man natürlich darauf angewiesen, dass Google einem das SDK zur Verfügung stellt und sich da ein bisschen an die Spielregeln hält. Aber schön, dass immer mehr Bewegung in diesem Markt ist, dass quasi der Marktanteil von den Windows-Betriebssystemen, dieses Windows CE oder Mobile, was da rumgeistert und noch einen großen Marktanteil halt jetzt ein bisschen gebrochen wird durch immer mehr Telefone, die irgendwie auf Linux oder irgendwie auf Unix-Basis, weil das iPhone ist ja auch ein macOS, also es ist ja auch ein Unix-Betriebssystem, dass da so ein bisschen mehr, ja, in die Richtung, dass da mehr in die Richtung passiert. Und ja, in dem Sinne, das meiste von diesem Google-Telefon ist Open Source. Noch mehr, wer noch mehr Open Source will, wer auch Hardware Open Source will, der muss zum OpenMoko greifen. Da werden wir in Kürze auch wieder eine Sendung zu machen und zwar mal angucken, wie der Freerunner so im Alltag funktioniert. Ich habe einen von meinen Kommilitonen, der hier schon mal war und über das Telefon berichtet hat, der hat das und hat darum jetzt eine Weile mit rumgespielt und wird uns mal seine Erfahrungen geben. Das, denke ich mal, wird irgendwann Anfang Oktober passieren. Also einfach diesen Podcast hier abonnieren, dann bleibt das schon. Oder natürlich jeden Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr hier mithören. Dann werdet ihr da schon auf dem Laufenden bleiben, wenn euch das interessiert. Ich bin soweit mit meinem iPhone, was ich habe, zufrieden, solange ich es noch immer hacken kann, solange man auch die Applikationen draufspielen kann, die nicht über den App Store gehen, dann geht das schon. Wer es mitgekriegt hat, ist ja gerade so eine große Diskussion über die Anwendung Podcaster, die mir zum Beispiel auch fehlt. Also ich will nicht eigentlich immer irgendwie einen Laptop mitschleppen, um einen neuen Podcast ziehen, sondern würde das gerne auf dem Telefon machen, was übrigens mein altes Nokia Symbian-Handy kann. Nokia hat da, ich glaube, es ist Nokia selbst, eine Applikation entwickelt, die man sich runterladen kann aus dem Internet. Und der kann ganz normal über UMTS, HSDPA, Podcast ziehen. Das kann das iPhone nicht. Und das finde ich scheiße. Genauso scheiße finde ich es, dass man den iTunes Store, der da integriert ist, nur anmachen kann, wenn Wi-Fi ist. Warum müssen wir die Netze schonen? Wenn ich eine Flatrate habe, will ich auch alles über das Ding saugen können und nicht, dass mir irgendjemand vorschreibt, hey, du darfst nur ab 10 Megabyte oder so und dann musst du dir irgendwas anderes suchen. Das ist doch völlig blödsinnig. Naja, spielen wir wieder ein bisschen Musik. Das war's erstmal zu dem Teil. Ihr könnt, wie gesagt, einfach, wenn ihr Fragen habt, an info@radiotux.de schreiben. Und jetzt hören wir noch mal ein bisschen Musik und dann geht es über andere interessante Programme, die so zurzeit oder die jetzt die letzten Tage rauskamen und die ich mir mal ein bisschen angeguckt habe. Jetzt kommt aber Bugatak mit Thunder Dance.
Oh!
Bugatak, Bugotak mit Thunder Dance. Freie Musik hier auf Radio Tux et Horaz. Und ich würde erstmal noch ein paar Worte sagen zu einem Programm, was ich letztens entdeckt habe. Das nennt sich UMTS Mon. Das ist ein Programm, mit dem man ganz einfach UMTS-Verbindungen aufbaut. Also gerade wenn man jetzt ein eingebautes UMTS-Modem hat, wie ich in meinem Laptop, dann ist das ganz einfach. Das Programm installiert sich unter OpenSUSE, findet man das in Yast, kann es ganz einfach mit ein paar Klicks installieren oder einfach mit Smart oder Zipper oder was man auch immer benutzen will und sucht dann automatisch nach dem Modem. Dann muss man nur mit ein paar Klicks den APN eingeben, welchen man auch immer will. Ich benutze jetzt zum Beispiel einen anderen. Ich habe letztens mit der Hotline von Vodafone telefoniert und da konnte man mir tatsächlich helfen. Man hat mir gesagt, wenn ich den webvodafone.de APN nicht mehr nehme, sondern den volume.gprs.de, dann ist diese blöde Bildreduktion nicht mehr drin. Also das hat mich immer genervt, dass die Bilder, die da rauskamen, immer erstmal durch einen Proxy gegangen sind und da kleiner gerechnet wurden. Das hat mich einfach immer gestört. Und das ist jetzt weg. Ich meine, wenn ich schon eine Flatrate habe, wozu brauche ich dann runtergerechnet Bilder. Keine Ahnung. Wenn man den einträgt, dann ist das halt nicht mehr so. Und dieses UMTS-Mon ist gerade in der Version 0.8.90 erschienen und ist sehr einfach zu benutzen. Wie gesagt, mit ein paar wenigen Klicks hatte ich die Verbindung dann aufgebaut und bin ganz zufrieden damit, weil ich mit dem Network Manager immer mal ein paar Probleme habe. Also gerade wenn man auf die neueste Version updatet, da wird zwar der Network Manager geupdatet und der Network Manager für GNOME, aber kein Network Manager nicht. Und dann irgendwie wollen die dann nicht miteinander. Und ich hatte jetzt in letzter Zeit immer, wenn ich ein Upgrade des ganzen Systems gemacht habe, geguckt und dann musste ich den Network Manager wieder downgraden und sowas. Und das nervt etwas. Also wer KDE hat, wer den Network Manager mit UMTS und sowas benutzt und da Probleme hat, guckt einfach mal, wenn man downgradet, dann tut's mal wieder. Aber ist halt blöd. Gerade wenn man die Pakete irgendwie nicht hat, muss man sich erst bei Internet suchen, wenn man über die UMTS-Verbindung geupdatet hat. Dann ist das irgendwie schlecht. Deswegen bin ich ganz glücklich, dass ich jetzt dieses UMTS-Mon habe und auch mal so eine Verbindung aufbauen kann. Apropos UMTS, Notebook, ich habe ja ein Dell, habe ich ja mal geblockt und da ist letztens das Netzteil kaputt gegangen und gleichzeitig ist auch irgendwie noch die Batterie alle, also diese BIOS-Batterie, die die Uhrzeit richtig anzeigen lässt und bin mal wieder erstaunt, wenn man so ein, wenn man ein Business-Notebook hat. Also es geht jetzt, ist jetzt wahrscheinlich egal, ob das ein Business-Notebook von HP oder von Dell ist oder so. Und ich habe ja dann lieber die 90 Euro mehr ausgegeben und damit dann so ein Business-Support dazu bekommen. Und muss sagen, es lohnt sich total. Ich habe da angerufen, gesagt, Leute, das und das tut nicht. War 16 Uhr und hat gesagt, ja, macht er fertig. Und nächsten Tag um 11 war es schon wieder da. Also da habe ich ein Paket bekommen und waren die beiden Sachen drin. Und ja, jetzt tut's wieder. Also das ist schon krass. Also im Gegensatz zu, wenn ich ein Consumer-Notebook habe und dann sage, das tut nicht. Und dann was ich zum Mediamarkt laufen muss und der dann 5 Wochen weg ist, nur weil sie die Batterie getauscht haben oder sowas. Oder was weiß ich. Also bei meiner Freundin war das der Fall, dass das irgendein Teil kaputt war und wir den dann einschicken mussten und das ewig weg war und sie so lange kein Notebook hatte. Bei mir, als mein Laptop hier mal kaputt war, der Lüfter ständig lief, kam am nächsten Tag einer nach Hause, hat den komplett aufgeschraubt, hat den Lüfter gewechselt und wieder zugeschraubt, war weg und geht wieder alles. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Probleme mit Notebooks habt, wenn ihr ruhig schlafen wollt, auch wenn das Ding vielleicht mal kaputt geht, holt euch ein Business-Notebook. Das ist, es ist einfach kein Vergleich. Also das ist, was ich früher für Probleme hatte mit Laptops, wo man es dann wegschicken musste und ewig warten musste und alles weg. Und dafür gebe ich echt gerne, die 90 Euro gebe ich echt gerne mehr aus. Ganz, ganz klar. Das ist, ja, ist es einfach cool, wenn man da keine Schwierigkeiten hat, wenn man da mit kompetenten Mitarbeitern sprechen kann und die das sofort fertig machen, die da auch, ja, einfach mal Ersatzteile schicken und man das dann entweder selber zu Hause macht oder gleich nächsten Tag einer vorbeikommt und einem das alles repariert. Das ist, ich sag euch, das ist unbezahlbar, wenn ich das Ding jetzt hätte ewig einschicken müssen. Das hätte ich, da wäre ich gestorben. So ohne Notebook. Das geht ja gar nicht. Ja, das nur mal meine Worte. Wenn ihr ein Notebook wollt, dann guckt mal, dass ihr vielleicht ein Business-Notebook nehmt. Also bei dem war es auch kein Problem, da FreeDOS zu nehmen statt ein Windows. Windows. Neue Programme, die so durch die Linux-Szene geistern. Also vielleicht habt ihr es gehört, GNOME 2.2.4 ist raus. Ich bin ja jetzt kein so GNOME-User. Ich hab's drauf, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, es mir jetzt mal anzugucken. Es sind wohl viele, viele kleine Fehler korrigiert worden. Und ja, muss man sich halt mal angucken, ob das, ja, wie viel besser es denn jetzt ist. Also neue Funktionen, Taschenrechner, Google-Code-Suchfunktion, xrandr 2.1.2 von xorg und all sowas ist jetzt neu drin und es wird wohl nicht mehr Pidgin verwendet als Standard Instant Messenger Anwendung, sowas was anderes, Empathy. Das Problem ist bloß, das hat noch keine Plugins, jetzt weiß ich gar nicht, ob das Ding schon OTR kann, also off the record Verschlüsselung, wenn nicht, würde ich erstmal abraten davon. Also das ist etwas, was ich mittlerweile ganz häufig einsetze und alle Leute dazu ein bisschen ermuntere, das zu benutzen, weil eigentlich meine Chatgespräche muss nicht ICQ mitschneiden oder muss nicht ungefiltert über irgendwelche Jabba-Server gehen. Apropos Jabba ist gekauft worden, ihr habt da vielleicht auch mitgekriegt. Also die Firma Jabba.com, die ist gekauft von Cisco, glaube ich. Ja, muss einfach nicht sein. Also für Kopete gibt es ein Plugin, Kopete OTR, für Pidgin gibt es einen. Der Client für macOS Adium hat das standardmäßig integriert und das ist ganz oft, dass ich mit irgendjemandem chatte und gleich poppt es auf und sagt, es ist möglich zu verschlüsseln, vertraust du dem? Ja. Und dann sind die nächsten Gesprächsteile alle verschlüsselt. Also das ist funktioniert schön einfach, besser als früher das der Fall war mit PGP, dass man PGP-Key austauschen musste und eintragen musste. Und der Vorteil natürlich ist bei PGP, wenn hier hinterher jemand den PGP-Key klaut oder die Passphrase natürlich noch errät, dann kann er damit natürlich alle Sachen, die verschlüsselt worden sind, entschlüsseln. Also auch alle Chatgespräche. Das ist bei OTR nicht so. Da wird der Schlüssel einfach jedes Mal ausgetauscht. Und der Vorteil ist, das ist sogar abstreitbar, dass ich das jemals geschrieben habe, weil der Key irgendwie nochmal zum Gegenüberliegenden dann verschlüsselt übertragen wird. Also theoretisch könnt ihr das fälschen, was da ankommt. Und deswegen ist das eine eine abstreitbare Verschlüsselung. Und das ist eigentlich ganz soft. Und jetzt hat da jemand wieder was aufgemacht, was er nicht hätte aufmachen sollen. Ja. Okay. GNOME 2.2.4. Wer damit Erfahrung hat, wer das hier mal posten möchte, kein Problem. Gerne. Ich werde es mir sicher auch mal angucken. Aber ich bin immer noch bei KDE 4.1.1 benutze ich gerade. Aber so einige KDE 3 in Anwendungen, wie zum Beispiel der Conqueror, den neuen Conqueror, mit dem komme ich einfach überhaupt nicht klar. Ich benutze immer noch den Conqueror aus KDE 3 Zeiten, weil das ist einfach eine eierlegende Wollmilchsau und mir gefällt es eigentlich, dass ich nicht für Dateibrowsing das Tool habe und für FTP das und für Samba das und für SSH das und für CVS das und für Datei und für Bilderanzeigen das und so. Ja, das kann der Conqueror alles in der 3er Version und das gefällt mir eigentlich so und ich komme mit dieser 4er irgendwie nicht ganz klar. Die 4er scheint zwar ein bisschen schneller zu rendern, aber in Sachen Dateibrowsing ist das Ding völlig abartig, komme ich überhaupt gar nicht mit klar und ich hoffe mal, dass der alte Conqueror irgendwie noch weiter gepflegt wird oder dass man da noch irgendwas machen kann. Ich weiß nicht. Ich werde damit jedenfalls nicht warm. Also ich benutze jetzt KDE 4.1.1 und ja, sieht ganz nett aus, funktioniert alles, was ich will. Außer, wie gesagt, so ein paar Programme mit Dolphin komme ich jetzt auch nicht. Also ich mag den nicht so. Aber das ist Geschmackssache. Ganz klar. Ich wollte noch sagen, dass noch ein anderes Programm rausgekommen ist, was vielleicht für den einen oder anderen interessant ist. Und zwar CDGA. Das ist ein Programm, ja, also von Transgaming. Das ist ein Programm, mit dem man Windows-Spiele spielen kann. Das ist ein Transgaming, ist ein Unternehmen aus Kanada und hat die Version CDGA 6.1 rausgebracht. Das basiert auf Wine und damit kann man sehr viele Spiele, die man sonst unter Windows nur spielen kann, spielen. Ich selbst habe das abonniert und habe so mal CDGA 6.1 schon mal runtergelernt. Komischerweise hatte mir nur eine Beta installiert. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt nochmal extra tun muss und mir mal angeguckt. Das sieht schon, die Oberfläche sieht ein bisschen aufgeräumter aus als von den 6.0. Und das erste Spiel, was ich mal gespielt habe, ist Zack McCracken 2. Also ich mag ja so Point-and-Click-Adventure und die sind auch meist nicht so ressourcenhungrig, dass ich dafür extra ein Windows starten muss oder bräuchte, und für so ein paar kleine Spiele so zwischendurch bin ich eigentlich ganz happy, dass es sowas gibt. Und auch für große Spiele kann man das, ist das, also ich glaube Command & Conquer und sowas, die laufen da auch drin. Die meisten Spiele habe ich jetzt nicht ausprobiert, wie gesagt, bei mir ist es eher so, mal was Kleines zwischendurch, spiele ich halt gerne. Und deswegen habe ich CDGA damals in einer Jahresmitgliedschaft gekauft. Das sind irgendwie, glaube ich, ja, 40, 50 Euro, die man da bezahlen muss. Muss man sich halt überlegen, ob es einem das wert ist. Aber ich fand die Idee nett, dass die Firma das macht. Und auch wenn die Performance natürlich bei einem Spiel darunter leidet, also wenn ich jetzt ein richtiges Windows starte, ist das Spiel natürlich schon nochmal schneller, als wenn es so emuliert ist auf wenn die Calls alle umgesetzt werden müssen von DirectX auf die Wine und dann in Befehle umgemünzt werden, die für Linux passen. Das ist natürlich schon noch ein bisschen langsamer. Aber wie gesagt, für die Spiele, die ich jetzt spiele, tut es. Und deswegen fand ich die Investition gar nicht so verkehrt. Aber wer gar nicht spielt, der braucht es auch nicht. Aber wer keine Windows-Lizenz bezahlen will und trotzdem ab und zu mal was macht, für den ist das Ganze vielleicht was. Und ich glaube, in der letzten CT oder letzten EX oder so war auch ein Artikel über CDGA drin. Da war noch CDGA, ich glaube, 0, CDGA 6.0 irgendwas getestet worden. Und jetzt halt die neuen, also auch Call of Duty und Spore und so sollen da laufen. Und ja, Shader Model 3.0 wird unterstützt und all sowas. Also es ist schon, ja, also die tun was, die entwickeln auch viel. Und ich weiß nicht, früher konnte man immer noch sagen, auf was sie bei der Entwicklung Wert legen. Da war so eine Vote-Seite immer. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt abgeschafft haben, ob das gar nicht mehr geht. Aber ja, man hat zum Beispiel auch auf der eine Datenbank, eine Games-Datenbank, wo die Spiele, die auf jeden Fall laufen, gelistet sind und Spiele, die, also da gibt es auch ein Wiki, wo man nachgucken kann, ja, hat ein User das zum Laufen gekriegt, welche Tricks hat er vielleicht angewendet, musste ein Patch eingespielt werden noch von irgendeiner Webseite. Das hilft manchmal auch, dass es dann läuft. Also hier sind so Spiele wie Black and White, City of Heroes, Civilization, Diablo, Guild Wars, Half-Life, Homeworld 2, Max Payne, Need for Speed Carbon, Spore habe ich ja gerade schon gesagt, Warcraft, World of Warcraft, Also das sind alles Spiele, die auf jeden Fall funktionieren. Und selbst die, die nicht hundertprozentig zertifiziert sind, da hat man auch oft Glück, dass es tut. Manchmal halt nicht, aber ich meine, gut, so viel Spiele spiele ich jetzt auch nicht, dass mich das interessieren würde. Aber wenn ihr mal ein Spiel habt und nicht unbedingt Windows installieren wollt, guckt erstmal, ob es damit tut. Da gibt es wohl auch so eine Testversion, dass man das eine Weile mal ausprobieren kann. Dann schaut doch einfach mal, ob das damit funktioniert. Also ich habe ganz oft StarCraft zum Beispiel damit gespielt. Weiß jetzt gar nicht, war hier gar nicht aufgelistet. Doch, StarCraft ist aufgelistet, ja. Das war halt so ein Grund für mich, das zu kaufen, weil ich oft schon StarCraft gespielt habe. Also das ganz alte noch, da soll jetzt bald StarCraft 2 rauskommen. Obwohl, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen aus dem Alter raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß ich nicht. Interessiert mich schon noch, aber ich weiß nicht, ob ich mich da noch reinfuchse, so wie früher, als man da so LAN-Partys noch gemacht hat und so. Ach ja, das ist alles so lange ewig her. Ich fühle mich so alt. Neben Zedega ist noch was anderes Interessantes rausgekommen. Und zwar, wo wir jetzt gerade schon bei ein bisschen Windows-Emulation waren. Und zwar hat VMware den neuen Server rausgebracht, den Server 2 ist es, glaube ich, der kostenlos ist, wo man den man sich installieren kann, wo man dann ein Windows drin komplett emulieren kann, also komplett virtualisieren kann. Und wer Windows dann doch nochmal braucht, also bei mir sind es auch so ein paar Programme, die ich jetzt für die Arbeit oder sowas brauche, wo ich dann halt eine virtuelle Maschine anschmeiße und das Programm dann darin laufen lasse. Und ja, ich habe aber nicht nur den Server, ich habe auch die VMware Workstation, und in der VMware Workstation, die in der Version 6.5 rausgekommen ist, ist jetzt Unity dabei, also das, was man unter macOS auch kennt, dass man unter VM Fusion oder wie es Parallels, was da gibt, dass ein Fenster sich einfach in die Oberfläche einfügt. Also ich habe, was weiß ich, hier starte ein Windows-Programm in dem Windows und das fügt sich dann halt so ein, dass es ganz normal auf meiner Linux-Oberfläche läuft und ich die ganze Startleiste und die ganze Uhr und alles nicht mehr sehe, sondern nur noch das eine Fenster. Ich habe die Beta-Version mal ausprobiert davon, war noch ein bisschen hakelig, aber klar, mit Alt-Tab konnte ich durchgehen, habe dann auch nur dieses eine Fenster gesehen, also es wurde mir in der Fensterliste ganz normal angezeigt und es ist schon schön, wenn man mal tatsächlich noch irgendwie ein Windows-Programm braucht und das dann halt fügt sich dann nett in die Oberfläche ein, sodass man eigentlich gar nicht sieht, dass es ein Windows-Programm ist. Das hat schon was. Aber die aktuelle Version jetzt, den Release, konnte ich irgendwie nicht installieren, also auf meinem OpenSUSE 11.0. Ich habe das RPM genommen und es ist gleich mal bei der Installation, die er danach, der startet so ein Installer, abgestürzt. Und auch wenn ich nicht das RPM nehme, sondern wo er so einen richtigen grafischen Installer startet, da tut er auch noch eine Weile nichts. Ich denke mal, das ist derselbe Fehler. Bloß, dass man ihn beim RPM auf der Kommandozeile sehen konnte. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und ich habe ein bisschen rumgesucht, aber noch nichts gefunden. Also auch schon bei der Vorversion 6, also bei der Version davor 6.04, gab es auch schon ein paar Probleme, weil er den richtigen GCC nicht gefunden hat und all sowas. Und jetzt weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Aber ich denke mal, irgendwann kriege ich es schon zum Laufen und werde dann entweder einen Blog-Eintrag schreiben oder euch hier darüber informieren. Denn, wie gesagt, ab und zu brauchen wir uns ja doch nochmal. Leider komme ich auch nicht ganz ohne proprietäre Software aus. Und ja, deswegen habe ich noch eine Virtual Machine, der Windows läuft. Und hab auch ab und zu mal Spiele, die Windows-Spiele sind eigentlich. Ja, schade, dass auch nicht jedes Spiel nach Linux einfach immer gleich portiert wird. Vielleicht kommen wir da nochmal irgendwann hin. Aber ich glaube, eine Spieleplattform werden wir einfach nicht. Da brauche ich mir wohl gar keine Illusionen machen. Da wird wohl eher noch macOS X eine Spieleplattform. Schauen wir mal. Aber zu mehr ist Windows doch eigentlich gar nicht gut, oder? Aus dem Spielen? Gibt es noch einen anderen Grund, warum man Windows installiert hat? Weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz wieder ein bisschen Musik. Und zwar vom Aster Marburg Sampler Open Music Contest 3. Das Lied Say My Name. Ich weiß jetzt gar nicht, wer der Interpret ist. Aber ja, kann man ja nachgucken. Auf Music Contest Nummer 3. Say My Name. Jedenfalls, das war Say My Name, zu finden auf dem dritten Open Music Contest Sampler, openmusiccontest.org, glaube ich, ist die URL dazu. Ja, das war es eigentlich schon für diese Sendung. Radioxid Horaz Ausgabe 39. Ich werde mich jetzt bald auf den Weg machen, und zwar nach Essen. Wir haben ja am Wochenende jetzt eine Radiotux-Konferenz, eine Radiotux-Tagung, wo wir mal ein bisschen die Ziele für die nächste Zeit besprechen wollen und vor allem natürlich ein bisschen was an der Webseite doktoren. Das ist ja so ein langjähriges Problemkind von uns und ja, ich hoffe mal, dass wir mal ein paar Entscheidungen treffen, vielleicht auch schon das ein oder andere schaffen, ja, das anzugehen. Schauen wir mal. Wer Ideen, Infos hat, kann am Wochenende natürlich gerne mit in den Chat kommen. Dort werden wir sicher auch alle rumhängen und so aktuell immer ein bisschen sagen, was wir machen. Und natürlich, wenn ihr, weiß ich nicht, irgendwie zum Programm beitragen wollt oder irgendwie Idee habt, was wir bei Radio Tux noch machen sollten oder wo wir jetzt ein Augenmerk drauf legen sollten für die Konferenz, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an info@radiotux.de. Ja, dann war es das eigentlich tatsächlich für die Sendung. Ich melde mich nächste Woche wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle sozusagen. Das müsste dann der 2. Oktober sein. Wieder hier auf eurem Hochschulradio Stuttgart von 18 bis 19 Uhr. Themen weiß ich noch nicht, werde ich sehen. Wird sich sicher was ergeben. Ansonsten alles weitere zum Nachhören. Auch ein paar nette andere Programme, wie zum Beispiel die Sendung mit der Computermaus. Manuel lädt jetzt seine Sendung auch immer auf linuxpodcast.de. Geht doch da einfach mal vorbei, wenn ihr mehr Futter braucht. Da sind auch die ganzen Interviews, die wir so mit der Zeit führen, zu finden. Ja, also, dann bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche wieder. Zum Abschluss hört ihr jetzt 8-Bit Lagerfeuer und zwar Sad Robot. Wunderschöner Song, finde ich. Habe ich hier schon öfter gespielt. Spielen wir doch jetzt einfach nochmal. Aber wie gesagt, hier danach kommt nichts mehr. Wenn ihr euch der Song schon auf den Keks geht, macht doch einfach aus. Ciao. Sad robot, all alone.
sad robot all alone. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're a sad, sad robot. You're so alone, alone, alone.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2008 unter Creative Commons by Non-Commercial Share-Alike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de.